Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hi und herzlich willkommen zum Podcast am 16. Juni. Mein Name ist Nora Wager und ich bin Redakteurin für die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel und ihr hört unser Nachrichtenupdate. Vergangene Woche, da gab es hier ja kein normales Nachrichtenupdate, sondern eine Live-Folge von Castrop kocht über. Diese Woche sind wir aber wieder zurück und haben zwei, ja, Hammer-Nachrichten im Gepäck. Die erste, die Bäckerei Auffenberg schließt eine Filiale und das, obwohl die eigentlich richtig gut läuft. Und dann sprechen wir natürlich gleich zuerst über eine Massenschlägerei, die am Donnerstagabend völlig eskaliert ist. Und wir beginnen aber vorher noch mit den Kurznachrichten. Stadtwerke. Wir haben hier im Podcast vor kurzem ja schon drüber gesprochen. Ende 2022 haben die Stadtwerke Castrop-Rauxel fast alle Kunden rausgeschmissen, weil die sonst sehr krasse Preiserhöhungen hätten zahlen müssen. Der Grundversorger E.ON, der die Kunden danach betreuen musste, der fand das gar nicht lustig und hat die Stadtwerke verklagt. Jetzt gibt es in erster Instanz ein Urteil, das Verhalten der Stadtwerke war in Ordnung. Natürlich kann E.ON gegen die Entscheidung aber nochmal vorgehen. Geschlossen. Kunden der Volksbank in Ickern müssen sich demnächst auf eine Umstellung gefasst machen. Denn die Filiale an der Ickerner Straße zieht am 28. Juli um. Die neue Adresse lautet dann ab dem 31. Juli Gemeindeplatz 1 in Castrop-Rauxel. Das ist die Hauptstelle der Filiale in Henrichenburg. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind eindeutig. Die Menschen in Ickern sind ziemlich enttäuscht davon, dass jetzt wieder eine Bank geschlossen hat. Extrablatt. In Castrop-Rauxel haben in den vergangenen zwei Wochen gleich zwei Gastronomien eröffnet. Zum einen Panpizza hier in der Altstadt und das Billys, das ist da, wo früher der Römergrill war, in Dorf Rauxel. Und nächste Woche, da steht dann schon wieder die nächste Eröffnung an, auf die warten wahrscheinlich schon ziemlich viele. Am Dienstag, den 20. Juni, eröffnet das Extrablatt seine neue Filiale direkt am Marktplatz gegenüber vom Reiterbrunnen. Unser erstes großes Thema hier im Podcast ist eins, das die Stadt seit Donnerstagabend ja so ein bisschen im Griff hat. Ich glaube, jeder hat davon gehört, alle sprechen irgendwie drüber, hast du es mitbekommen, hast du es gesehen? Es geht um die Massenschlägerei auf der Wartburgstraße in Habinghorst. Und meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel, die war da vor Ort, die berichtet da seit zwei Tagen, sitzt mir hier ein bisschen müde und geschafft gegenüber. Anna, vielleicht fangen wir mal mit den Fakten an. Was ist da passiert? Was wissen wir ganz, ganz sicher?
Sicher wissen wir, dass es gegen 17.30 Uhr zahlreiche Anrufe bei der Polizei gab, weil sich eben rund an der Wartburgstraße, rund um den Kreisverkehr, der auch in den Schwarzen Weg geht, laut Polizeiangaben mindestens 20 oder auch 30 Leute geprügelt haben. Also es hat eine Massenschlägerei am Kreisverkehr, im Kreisverkehr, in einem Wohnhaus, das dahinter liegt, gegeben und auch auf den Parkplätzen, die K&K und Netto beheimaten. Also das hat sich wohl, da müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Wir haben viele Videos gesehen von sich prügelnden Menschen, die teilweise Baseballschläger dabei gehabt haben sollen, Messer oder Schlagstöcke. Anfangs war auch von Macheten die Rede, das hat die Polizei uns nicht bestätigt, aber es wurde alles genutzt, womit man gut schlagen kann. Tischbeine, Holztischbeine habe ich gesehen im Nachgang. Das ist wohl passiert. Es sind mindestens 9 Personen verletzt worden, 7 bei dieser Auseinandersetzung am Donnerstagabend und 2 schon am Dienstag zuvor. Denn da muss der Streit wohl eigentlich angefangen haben. Genau, es waren 2 Großfamilien, die wohl, das haben mir Anwohner geschildert, die Polizei hat das nicht bestätigt bisher, die nebeneinander gewohnt haben, also eigentlich Nachbarn sind und da wohl wegen irgendwelcher Kleinigkeiten Streit geraten sein sollen. Die konnten sie dann am Dienstag nicht klären, da musste die Polizei auch schon ausrücken und hat irgendwie 2 Verletzte mitgenommen. Und jetzt am Donnerstag wurde mindestens eine Person lebensgefährlich verletzt, ein 23-jähriger Mann, der liegt aktuell noch im Krankenhaus. Und heute kam die Info, dass er immer noch auf der Intensivstation liegt, aber sein Zustand soll wohl stabil sein.
Für dich gibt es ja jetzt seit 2 Tagen quasi kein anderes Thema hier in der Redaktion. Erzähl mal, wie war das am Donnerstag? Wie hast du davon erfahren? Was war so dein erster Eindruck, als du da warst?
Ich war relativ früh vor Ort, da war schon etwas Polizei da und die Feuerwehr hat gerade angefangen, einen der Parkplätze zu sperren, um dort potenziell Verletzte behandeln zu können, erst versorgen zu können und dann weiterbringen zu können. Da fing es gerade an, dass die Polizei angefangen hat, eine Menschenkette rund um das Wohnhaus, wo die beiden Streitparteien wohl wohnen sollen, zu bilden.
An dieser Stelle mussten Anna und ich unsere Aufnahmesession unterbrechen. Denn während wir hier in der Redaktion saßen und den Podcast aufgenommen haben, kam die Meldung rein, dass es an der Wittener Straße schon wieder einen Großeinsatz mit vielen Polizeikräften gibt und dass das Ganze auch mit dem Einsatz am Donnerstag zu tun haben soll. Tja, Anna, für unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt nur eine kleine Sekunde und ein Sound vergangen. Aber für uns liegen zwischen unserem Gespräch gerade vor dem Sound und jetzt 4 Stunden Live-Einsatz. Einsatz, ja, Reportertätigkeit vor Ort an der Wittener Straße. Weil das jetzt so aktuell ist, erzählen wir vielleicht erst noch mal kurz, wo wir gerade waren. Wir hatten die Fakten zu dem Einsatz am Donnerstag ja schon gesagt und kommen dann gleich am Ende noch mal auf den Donnerstag zurück. Tja, Anna, wo waren wir denn gerade und was ist da passiert?
Ja, wir waren an der Wittener Straße in Merklinde vor einem Metallverarbeitungsbetrieb, weil dort schon wieder ein Riesenpolizeiaufgebot war. Es waren unzählige Wagen da. Ich kann gar keine Anzahl nennen.
30, vielleicht sogar mehr. Ich bin mir unsicher. Es waren auf jeden Fall unfassbar viele von diesen Mannschaftswagen.
Es waren wirklich unglaublich viele. Das hing wohl damit zusammen, hat uns die Polizei dann etwas später erklären können, dass es einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben habe und dass sie ja auch gesagt haben, dass sie jetzt vor dem Hintergrund, dass es diese Massenschlägerei am Donnerstag gab, eben verstärkt im Stadtgebiet unterwegs sind und einfach gucken, ob sie die Personen irgendwo noch antreffen. Und da sollen wohl welche gewesen sein. Als wir ankamen, standen viele Leute, die potenziell zu den Streitparteien gehören könnten, auf jeden Fall auch schon auf den Straßen. Es sind immer wieder Leute dazugekommen, die sind mit den Autos herangefahren. Die haben uns teilweise erzählt, dass sie aus den Niederlanden angereist sind, weil sie auf TikTok gesehen haben, dass sie alle jetzt hier kommen sollen. Es ging um die Familie, das war ein Satz, der total oft gefallen ist. Und am Ende hat es sich dann etwas aufgelöst auf der Straße, weil viele der potenziellen Mitbeteiligten in das Gebäude reingegangen sind. Die Polizei hat vor Ort wohl vor allem Autos durchsucht und geguckt, ob es dort irgendwelche Waffen gibt oder potenziell Dinge, die halt bei der Massenschlägerei benutzt wurden, also irgendwelche Schlagstöcke.
Ja, sie haben auch welche gefunden. Also wir haben ja Fotos, wo man sieht, wie Polizeikräfte da, ja, so Schlagwerk vor allem, jetzt keine Messer oder tatsächlich echte Schusswaffen, sondern vor allem so ein Brett mit Nägeln drin gefunden haben, sowas in die Richtung.
Genau. Und es wurden halt unzählige Wagen untersucht. Aktuell wissen wir noch nicht, wie viele es sind. Die Polizei will heute am Abend in der Nacht, wir haben jetzt gerade so gegen 10:30, die Polizei hat gesagt, dass es am Ende noch ein Resümee geben soll von dem Einsatz, wie viele Wagen durchsucht wurden, was gefunden wurde. Es wurden auch Personen überprüft, ob die vielleicht irgendwelche Waffen mitführen. Aber da können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nichts zu sagen.
Ja, es ist wirklich so, dass es im Endeffekt keine Straftat gab da vor Ort. Zumindest ist das unser jetziger Stand. Genau. Da haben sich einfach verdächtig viele Leute gesammelt und es kam auch immer mehr. Irgendwann wurde es für uns auch so ein bisschen gefährlich, dass wir angepöbelt wurden und es einigen Leuten nicht so wirklich gepasst hat, dass die Presse da jetzt vor Ort war. Also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, ich fand es eine sehr, sehr beklemmende Stimmung. Es hat sich die ganze Zeit so angefühlt, so wie die Ruhe vorm Sturm, weil alle, da war zwar keiner so richtig offen aggressiv, aber alle schon so, ja, doch provozierend, ist sehr viel so Rumgehabe und ja, man hat so richtig gemerkt, wenn hier jetzt jemand ein Streichholz reinschmeißt, dann geht's los. Aber genau das ist nicht passiert, auch und besonders eben, weil die Polizei wirklich mit einem Riesenaufgebot vor Ort war und die Gruppen so getrennt hat. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, ähnlich wie du. Ich fand, es gab so den einen Moment, als eine große Gruppe von Menschen unter der Brücke herkam und das war ein wirklicher Pulk. Das waren, was würdest du schätzen, nur so 60 bis 100 Leute?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, also es waren auf jeden Fall sehr viele. Sie kamen halt als Pulk an und wir waren irgendwie mittendrin eine Zeit lang. Nachher hat sich die Situation ein bisschen entspannt und wir sind mitunter auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Ich hatte tatsächlich jetzt irgendwie das Glück, dass ich viele der Leute tatsächlich am Vortag schon in Habinghorst getroffen habe, an der Wartburger Straße. Und das bezog sich auf die beteiligten Streitparteien, das bezog sich aber auch auf Schaulustige, die dann wirklich mit dem Auto teilweise gekommen sind, weil sie eben weiterverfolgen wollten, wie, was ist hier los, wie geht es weiter, aber auch auf die Einsatzkräfte. Also als wir
Anna kannte die alle schon.
Genau, als wir am Ende gegangen sind, haben die Polizisten mir noch hinterhergerufen teilweise. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, schönen Abend. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird, aber wir werden natürlich weiterhin berichten, wenn etwas passiert.
Ich hoffe auch, dass es mal ruhig bleibt. Ja, so viel zu heute, zur Wittener Straße. Ein Fakt fand ich noch ganz krass. Es waren auch welche vor Ort, die gestern verletzt wurden. Also die hat man auch so im Krankenhaushemd. Waren die dann plötzlich, tauchten die wieder in Merklinde auf. Also wirklich unglaubliche Szenen, die sich da abspielen im Moment in Castrop-Rauxel. Ja, wir gehen vielleicht nochmal zurück auf den Donnerstag, da wo wir eigentlich vor 4 Stunden mal, oder 5 sind es mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, unsere Aufnahme hier angefangen haben. Ja, wie war denn die Stimmung am Donnerstag? Das war ja nochmal ein ganz anderes Kaliber, da kam es dann ja wirklich zur Eskalation.
Ja, das war anders. Als ich kam, war natürlich die Massenschlägerei schon beendet, weil ausreichend Polizistinnen und Polizisten vor Ort waren, um das eben auflösen zu können. Aber dort waren noch viel mehr Schaulustige oder auch Beteiligte. Ich würde auf Letzteres gehen. Also es gab beide Gruppierungen, aber es waren viele, die sicherlich irgendwie beteiligt waren. Und als ich ankam, war es relativ ruhig. Irgendwann hatte sich die Polizei dann wohl so weit organisiert, als dass sie einen Plan verfolgen konnte. Es ist dann am Anfang wurden irgendwie 20 Personen auf dem Parkplatz direkt positioniert. Die mussten die ganze Zeit ihre Hände nach oben halten. Ihre Taschen wurden kontrolliert, ob sie irgendwelche Waffen oder Ähnliches dabei haben, womit sie andere Leute verletzen könnten. Dann ist eine ganze Zeit lang nichts passiert und es wurde so ein bisschen ruhiger. Aber irgendwann wurde es dann doch wieder aggressiv. Man hat gemerkt, es hatten sich unterschiedliche Gruppierungen um den Kreisverkehr versammelt und zwischendurch sind sie immer wieder aufeinander losgegangen oder wollten aufeinander losgehen. Die Polizei musste dann eingreifen, damit es eben nicht eskaliert. Es war nicht immer so angenehm, dabei zu sein und es gab durchaus kritische Situationen, wo ich gesagt habe, da konnte man wirklich froh sein, dass die mit so einer Mannstärke, die Polizistinnen und Polizisten so stark vertreten waren, dass sie da wirklich sofort zwischengehen konnten, damit es eben nicht wieder neu aufbrandet.
Du warst heute Morgen ja jetzt nochmal vor Ort und weil wir jetzt hier so viele Zeitsprünge drin hatten, also heute Morgen am Freitag in Habinghorst an der Wartburgstraße. Wie war die Stimmung da heute Morgen?
Genau, ich habe mir die Situation vor Ort nochmal angeschaut. Es war nicht mehr viel von dem zu sehen, was am Donnerstagabend dort stattgefunden hat. Ein Polizeiabsperrband flatterte noch im Wind, wie das oft nach solchen Vorfällen so ist. Vor dem Wohnhaus war ein Polizeiwagen positioniert. Mit den Polizistinnen und Polizisten habe ich auch gesprochen. Die haben gesagt, dass sie schon länger hier sind und dass das auch perspektivisch jetzt erstmal so bleiben wird, einfach um Präsenz zu zeigen auf dem Straßenabschnitt, um einfach für die Leute auch als Ansprechpartner da zu sein. Der Redebedarf bei den Anwohnerinnen und Anwohnern war auf jeden Fall auch da. Ich habe gesehen, dass die immer wieder nachgefragt haben, ob es was Neues gibt, was los ist. Ich habe mich auch mit einigen Anwohnern unterhalten und deren Eindrücke nochmal so aufgenommen. Manches widerspricht sich, was wahrscheinlich daran liegt, dass dann doch immer irgendwie Positionen bezogen werden für die eine Partei mehr oder weniger. Aber man hat schon gemerkt, es sieht zwar von außen normal aus, der Verkehr fließt ganz normal, alle gehen ihren alltäglichen Beschäftigungen nach, fahren irgendwo hin, gehen einkaufen bei Netto oder bei K&K. Aber trotzdem reden natürlich alle darüber. Wir tun es ja gerade auch und ich glaube, das wird auch die nächsten Tage erstmal noch so bleiben.
Ja, viele, viele weitere Artikel zu dem Thema, zu was der Bürgermeister gesagt hat, wieso die ersten Reaktionen waren, was heute an der Wittener Straße war. Die habe ich euch alle in die Shownotes verlinkt. Die könnt ihr euch dann nochmal durchlesen. Ja, es tut uns ein bisschen leid, dass dieser Podcast heute so ein bisschen chaotisch und verrückt ist und dass wir zwischendurch die Aufnahme beenden mussten. Alles andere, was ihr hört, außer dem Gespräch jetzt hier, dem zweiten Teil mit Anna und mir, das habe ich heute Nachmittag schon aufgenommen. Das heißt, da merkt man gar nicht, dass dann ein Timeskip quasi drin ist. Ja, vielen Dank, Anna, und wir bleiben natürlich an dem Thema dran und werden euch die nächsten Tage informieren, hoffen aber, glaube ich, beide inständig, dass es jetzt endlich ruhig bleibt.
Danke, Nora, und bis zum nächsten Mal.
Und bei unserem zweiten großen Thema heute, da geht es um Bäckereien. Und ich habe schon tatsächlich den einen oder anderen Witz gehört, so, die Ruhrnachrichten, die berichten ja nur über Bäckereien, aber wirklich, in diesem Jahr, 2023, tut sich da jede Menge. Wir hatten erst die Malzers-Eröffnung, dann hatten wir die Feeting-Schließung. Also es tut sich echt viel in der Richtung. Und jetzt gab es wieder ja eine große Nachricht aus der Bäcker-Szene, nenne ich das mal in Castrop-Rauxel. Und deswegen ist hier unser Bäcker-Brötchen-Experte Tobias Weckenbrock sitzt neben mir. Tobi, erzähl mal, was ist da los?
Es geht um die Bäckerei Auffenberg. Das ist im Prinzip das Bäckerei-Handwerksunternehmen in der Stadt, das noch übrig ist. Seit 104 Jahren sind die Auffenbergs in Ickern, aber seit den letzten 5 Jahren auch ein bisschen, oder sagen wir mal 10, auf Expansionskurs. Also sie haben sich vom Ickerner Marktplatz und vom Finkeplatz, das ist ja nicht weit vom Markt entfernt, wo eigentlich die Urzelle dieses Unternehmens und auch die Backstube ist, in unterschiedliche Stadtteile ausgedehnt, also sie sind nach Henrichenburg zum Beispiel gegangen, haben da in einem Neubau im Ortskern eine richtig schöne Filiale eröffnet und die letzte Eröffnung war in Castrop. Und zwar im November 2021 sind sie da hingegangen ins ehemalige Kaffeehaus. Das ist also eine sehr gute Lage am Münstertor. Wenn man also im Biesenkamm Wittnerstraße runterfährt, da kommt man direkt dran vorbei. Und auch Leute, die vom Bahnhof zum Busbahnhof gehen und so, alle kennen diese Lage.
Ich habe mir da auch schon das ein oder andere Brötchen geholt, als ich noch auf die Bahn gewartet habe am Südbahnhof. Da kommt man ja direkt vorbei. Also es ist wirklich eine Top-Lage und da ist auch immer voll drin.
Nur leider geht's da bald nicht mehr. Also wir haben jetzt erfahren, dass die Bäckerei dort schließt. Ende Juni. Das ist also sehr bald. Und das liegt nicht daran, dass es nicht läuft. Ich habe mit Isabel Auffenberg, das ist so die Frau der Zahlen in dem Unternehmen, während ihr Mann Alexander eben derjenige ist, der Mann des Handwerks quasi, die hat mir erzählt, dass es daran liegt, dass sie kein Fachpersonal mehr findet und auch nicht für eine Ausbildung findet. Also Bäckerei-Fachverkäuferinnen oder Verkäufer. Und dass sie dadurch in der relativ personalintensiven Filiale, also das Kaffeehaus ist groß, da spielt auch der Kaffeeanteil eine viel größere Rolle als jetzt der Backthekenverkauf, so wie das in anderen Bäckereien ja sich sonst auch zum Teil anders verteilt. Und dafür braucht man viel Personal und dieses Personal hat sie offensichtlich nicht mehr, um eben alle 6 Geschäfte mit diesem Personal zu bestücken. Samstags geöffnet, sonntags geöffnet. Also auch das spielt bei diesem Thema natürlich eine Rolle. Und das macht es für Isabel Auffenberg besonders traurig eigentlich oder tragisch.
Ja, das wird sicher keine leichte Entscheidung gewesen sein, oder?
Ja, ich habe mit ihr telefoniert und sie, ihr ist auch zwischendurch wirklich die Stimme weggebrochen, weil sie wirklich sehr, sehr leidenschaftlich für ihr Familienunternehmen da natürlich unterwegs ist. Ihr tut das so leid, weil das Geschäft eigentlich gut läuft und weil, wie du schon auch schildertest, der Laden ja oft voll ist und die Leute sich da auch wohlfühlen und man eine Stammkundschaft hat und so. Und 2021 haben sie sich zu diesem Schritt nach Castrop zu gehen erst entschieden, weil das Café Residenz damals geschlossen hatte. Und sie haben sich damals gesagt, also dem Schmale Bars, dem machen wir in Castrop keine Konkurrenz. So expansiv, wie wir auch sein wollen, der macht super Torten, super Kuchen. Da gehen wir nicht hin vor seine Haustür und machen da also Wettbewerb. Und erst als er geschlossen hatte und die Gelegenheit günstig war, weil es noch dieses Förderprogramm gibt, wo man also die Ladenmieten senken kann, wo auch der Eigentümer ihrer Immobilien am Ickerner Marktplatz, Dr. Magnus Heyer, ist auch Eigentümer der Immobilie des Ärztehauses da am Münstertor. So sind also die Netzwerke da gewesen. Und Heyer wollte unbedingt in das geschlossene Kaffeehaus jemand haben und hat dann einfach Auffenbergs angesprochen. Und die haben dann gesagt, okay, jetzt wo Residenz dicht ist, gehen wir hin und machen mit. Und es war auch ein guter Plan. Und der Plan ist eigentlich geschäftlich auch total aufgegangen. Wenn es jetzt nur daran fehlt, dass Personal nicht da ist, obwohl es offene Stellen gibt, obwohl ja eigentlich die Arbeit, ich finde so als Bäckerei-Fachverkäuferin oder Verkäufer, ist ja gar nicht so übel. Das ist doch ganz nett. Also ist auch ein Kindheitstraum. Jedes Kind spielt Kaufladen und sagt, ich will gerne auch mal was verkaufen. Also dafür ist aber offensichtlich die Zeit jetzt anders geworden. Und sie hat auch ein paar Dinge genannt, die ihr so ihre Belegschaft mitgeteilt hat. Das ist zum Beispiel diese Sonntagsarbeit, diese Wochenendarbeit. Das sind Überstunden. Das ist auch das Kundenverhalten. Also Isabel Auffenberg hat gesagt, nach oder seit Corona hat sich das total verändert. Ihre Mitarbeiterinnen werden angeschimpft, angemotzt, zum Teil sehr, sehr unflätig behandelt. Und einige von denen wollen sich das nicht mehr bieten lassen. Jetzt kommt die natürliche Fluktuation dazu, es gehen also jetzt demnächst und sind auch schon einige in Ruhestand gegangen und so findet sie jetzt offensichtlich wenig Nachwuchs und wenig Freude hier im Kaffeehaus die Gäste zu bewirten und darum müssen sie zumachen.
Schlechte Nachrichten für Castrop. Wie geht es denn jetzt weiter? Also sie schließen jetzt Ende Juni, das sind ja nur noch ungefähr 2 Wochen. Hm. Wie geht es weiter mit dem Kaffeehaus? Weiß man da schon mehr?
Das wissen wir noch nicht. Dr. Magnus Heyer hat auch alles versucht, um sie doch nochmal umzustimmen. Und sie hat mir auch gesagt, also wenn jetzt ganz spontan sich tatsächlich wegen der Berichterstattung noch Leute melden, die fachlich versiert sind, die sich also wirklich das Bäckerei-Fachverkäufer-Dasein auch gelernt haben, das ist ihr nämlich besonders wichtig, dann könnte es sein, dass sie noch sich umstimmen ließe. Also sie möchte nicht ausschließlich auf Aushilfen setzen, weil sie sagt, ich will Leute hinter der Theke haben, die wissen, was sie da verkaufen, die gut mit Kunden umgehen können und die den Kunden, die Unverträglichkeiten oder Allergien haben, zum Beispiel auch nicht irgendwelchen Käse verkaufen. Oder besser gesagt, irgendwas, was Nüsse Wortes, hat. Ne? Irgendwas, was Nüsse hat zum Beispiel oder eben Laktose und dann da, dass die Kunden daran erkranken möglicherweise und so. Das will sie ihren Kunden nicht zumuten. Und ich habe sie gefragt, ja, aber dann setzt doch einfach ein paar 450 Euro-Kräfte ein, die findet man vielleicht schneller. Aber sie sagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen hier als Handwerker vor Ort die Qualität anbieten und die Qualität eben auch im Verkauf und in der Bewirtung nach außen darstellen. Und darum ist es jetzt dazu gekommen. Das hat keine Auswirkung auf die anderen Filialen. Also in den anderen 5 Filialen bleibt eigentlich alles beim Alten. Sie hat sich jetzt nur zu dem Schritt entschlossen, das Kaffeehaus dicht zu machen, weil man da am einfachsten wohl aus den Verträgen rauskomme und weil das eben die personalintensivste Filiale sei.
Okay, vielen Dank, Tobi. Wir sind mal gespannt, ob sich vielleicht noch Leute finden, ganz spontan, die die Filiale retten oder wie es dann eben mit dem Kaffeehaus weitergeht.
Einfach Isabel Aufenberg anrufen. Nummer findet man im Telefonbuch.
Sehr schön, danke und wir machen weiter. Am Wochenende bleibt es in Castrop-Rauxel sommerlich. Bestes Schützenwetter also, denn am Samstag geht das Schützenfest in Henrichenburg los. Mehr dazu findet ihr in einem Artikel, den ich euch verlinke. Da findet ihr dann genau, wann welche Punkte stattfinden. Wem das Ganze alles viel zu heiß ist, der kann sich dann am Sonntag abkühlen. Da findet nämlich das Freibadfest im Parkbad Nord statt. Das Programm geht da um 11 Uhr los und geht bis 17 Uhr. Da gibt es dann besonders für Kinder ganz viele tolle und bunte Angebote. Das Bad hat aber auch ganz normal geöffnet von 6.30 Uhr bis 19 Uhr. Und wenn ihr bei der Hitze sagt, boah, ich bleib lieber drin, das ist mir alles viel zu warm und sonnig draußen, dann kann ich das auch verstehen und habe vielleicht auch noch 2 coole Leseempfehlungen für euch. Die erste Geschichte kommt von meiner Kollegin Anna, die ihr ja gerade auch schon gehört habt. Sie hat Marc und Laura Knorr besucht, die etwas ganz Besonderes erlebt haben. Ihre Tochter Jella, die hatte es bei der Geburt nämlich ganz besonders eilig und so wurde aus einer ganz normal geplanten Geburt eine spontane Hausgeburt in Castrop-Rauxel. Eine wirklich schöne Geschichte mit einem Happy End und ganz tollen Bildern von der kleinen Jella. Und die andere Geschichte, die kommt von meiner Kollegin Ronny von Wangenheim. Ich weiß nicht, ob ihr DSDS guckt, aber 2019, da war Alicia Ava bei der 16. Staffel dabei. Das Besondere ist, sie ist Castrop-Rauxlerin. Und für sie ist die Stadt immer noch, Zitat, ziemlich geil. Meine Kollegin Ronny, die hat sie getroffen und mit ihr ein spannendes und langes Interview geführt. Dabei ging es nicht nur um ihre Kindheit hier in Castrop-Rauxel und um ihre Karriere und die Probleme, die sie auch bisher schon hatte, sondern auch darum, wo sie noch hin möchte. Ich fand den Text beim Lesen total spannend und bin echt beeindruckt, was diese junge Frau in bisher ihrer ja noch relativ kurzen Karriere schon alles erlebt hat. Beide Artikel, die stehen hinter unserer Bezahlschranke. Wenn ihr schon ein Abo habt, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden und sie lesen. Und wenn ihr noch keins habt, dann kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Denn mit einem RN-Plus-Abo, da könnt ihr täglich viele, viele spannende und gut recherchierte Themen aus Castrop-Rauxel lesen. Und wenn ihr sagt, ich bin mir nicht sicher, ich will erstmal ausprobieren, dann könnt ihr das machen. 3 Monate lang müsst ihr dann nur 3 Euro zahlen, also 1 Euro für jeden Monat quasi. Und könnt euch mal anschauen, was wir da so hinter unserer Plus-Schranke alles anbieten. Probiert es gerne mal aus. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes. Damit sind wir dann auch wieder am Ende dieser Nachrichtenfolge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und wenn euch was nicht so gut gefällt oder wir was besser machen können, dann schreibt uns gerne. Entweder eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 02305 92 392. Das geht auch, obwohl das eine Festnetznummer ist. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr zum Beispiel lieber bei Instagram seid, auf Instagram eine Privatnachricht schreiben. Das bekommen wir auch mit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!